Genau, Freude ist das heutige Thema für das Thema Endzeit. Gerade auch, weil es, wie gesagt, ein Thema ist, das auch sehr herausfordernd ist und auch schwierig ist, auch die ganze Vorbereitung. Ich habe schon letzten Sonntag erzählt, dass einige Prediger, jetzt gerade Meister von Luzern, auch gesagt haben, ja, das Endzeitthema, es ist schwierig, reinzukommen, es ist schwierig, einen Faden reinzubringen, es ist schwierig, das abzubrechen, was so komplex ist. Und ich habe mit Joel Sutter telefoniert, der Pastor vom ISF Luzern. Genau, und er predigt, ich kann auch nur predigen. Seit 13 Jahren, seit ich mit ihm unterwegs bin, hat praktisch jeden Sonntag predigt. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Predigten er schon gehalten hat. Oder fast schon 1000. Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht ausgerechnet. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und er hat gesagt, er hat noch nie so ein schwieriges Thema gefunden wie das von heute. Genau. Wenn ich dann sage, okay, wenn das Joel sagt, dann ist es wirklich okay. Es ist wirklich ein Thema, das es in sich hat. Es geht um die Vorboten, es geht um die vier komplexen Sachen. Über die Entrückung, über die Trübsal, über das tausendjährige Reich und über den Antichrist. Und ich habe gewusst, ich habe am Anfang bewusst wollen, so jetzt nicht gerade mit Knall und Fall starten, sondern mit der Wiederkunft von Jesus und mit Paparazzi sein, das ist noch, das kann man so gut ausschmücken. Und auch der Abschluss, den wir nächsten Sonntag haben, mit dem Thema Himmel, ist ein schönes Thema, ist ein starkes Thema, ist ein hoffnungsvolles Thema. Aber gewiss, es gibt einen Sonntag, da hast alles reingemanscht, oder? Und der ist jetzt heute da. Genau, ich immer denke, super, wieso habe ich das alles in einen Sonntag reingewirkt? Aber ich habe die Herausforderung angenommen. Und ich habe mich dann mal bei YouTube und Google ein bisschen schlau gemacht. Und das hätte ich gescheiter nicht gemacht. Weil es gibt so viel Schräges dort. Es gibt so viele schräge Bilder, es gibt so viele schräge Clips, so viele schräge Lehrmeinungen. Es gibt natürlich auch viel Gutes, muss man auch sagen, fairerweise. Aber es kann einem noch mehr verwirren, weil es auch so viele Sachen gibt, die die Leute meinen und denken und sehen und schon gesehen haben. Und das hat jetzt also einem gerade unbedingt mega geholfen. Was mir schon mehr geholfen hat, ist einfach austauschen mit Leuten. Austauschen teilweise auch mit euch, noch letzten Sonntag nach dem Gottesdienst. Oder allgemein austauschen unter einer Woche mit Leuten, oder mit Joel natürlich auch, wo ich eben telefoniert habe. Und das ist etwas, das quer durch die ganze Reihe mir enorm wichtig ist, dass man austauscht und diskutiert darüber. Wie empfindest du das? Wie siehst du das? Wie denkst du das? Wie könnte das und das gemeint sein? Und ich glaube, dass wir am heutigen Sonntag wieder genug Stoff haben, um wieder weiter zu diskutieren. Wie nimmst du das wahr? Wie siehst du das? Alles, das ist etwas, was immer mega spannend ist, wenn man viel voneinander lernen kann. Jetzt, was ich auch gemerkt habe in der Predigtvorbereitung, es ist eine sehr informative Predigt gewesen. Ich hatte noch nie so viele Predigtfolien, aber die Predigt geht nicht länger, im Gegenteil. Es ist eigentlich sogar relativ schlank geraten. Aber es ist relativ informativ, dass ich kurz einen Abreib oder eine kurze Zusammenfassung geben, was da genau gemeint ist, aus biblischen Fakten. Und dann werde ich erzählen, auf was ich gekommen bin, was ich das Gefühl habe, was das stimmt. Und aufgrund von diesen Gründen. Und dann, es bleibt immer offen. Also man kann es immer auch anders sehen. Darum habe ich die Diskussion vorher betont. Was aber wirklich wichtig ist, durch die ganze Reihe und auch gerade heute, am heutigen Sonntag, wo wir viele taffe Themen haben. Ich habe den Thron ein bisschen vorne genommen, vom Ecken, da ein bisschen in die Mitte vom Raum. Und das ist mir wichtig, weil der Thron ist sehr wichtig, sehr zentral. Und zwar ist mich am Montag der Jörg Sutter besuchen gekommen. Er hat die Kirche mit aufgebaut, damals schon seit längerer Zeit, und ist immer noch freundschaftlich verbunden. Predigt auch immer wieder mal da. Und er hat gesagt, in dieser ganzen schweren Anlage von der Endzeit, lass dich nicht beeinträchtigen, sondern heb den Fokus immer wieder auf den Thron Gottes. Durch die ganze Offenbarung geht es immer wieder um den Thron Gottes. Gott ist auf dem Thron, er ist gerecht, er hat es im Griff. Auch wenn es auf der Welt manchmal ist, und wir werden nachher sehen, der Trübsalzeit, da rebelt es, auch wenn es rebelt. Und vielleicht rebelt es jetzt schon, in deinem Leben oder in deinen Umständen. Gott ist Thron. Und er hat es im Griff und er ist bei dir, wenn du das willst. Und das ist ein Bild, das ich immer wieder aufgreifen will. Um die Informationen dann wieder ein bisschen streuen. Einfach zu sagen, es ist der Thron, Gott ist da, sinnbildlich durch den Thron. Jörg hat dann auch gesagt, dass es wichtig ist, dass es schön ist, dass wir es über die Endzeit machen. Weil ihm ist aufgefallen, dass er beobachtet hat, dass wo in Gebieten wirkliche Sachen passiert sind, erweckliche Zeug passiert sind, ist es gewesen, dass die Kirchen auch über die Endzeit erklärt haben. Also die Endzeit war nicht einfach ein Thema, das völlig am Rand war und das hat keine Bedeutung gehabt, Aber die Endzeit soll kein Thema sein, das nur um das dreht. Das habe ich letzten Sonntag schon erklärt. Aber wo eine Ausgewogenheit da ist, wo eine Ausgewogenheit gelernt wird. Und er tut sich das ganz einfach erklären. Er sagt, wir sind im Bild, sind wir Brut und Jesus ist der Bräutigam. Und jede Brut sehnt sich nach dem Bräutigam. Und wenn sich eine Brut nicht nach dem Bräutigam sehnt, dann ist etwas schwierig. Dann steht es nicht so besonders gut um die Hochzeit, oder? Also die Brut, wir sehnen, wir sollen dann auch sehnen nach Christus, nach dem Bräutigam, bildlich gesehen. Und die Sehnsucht soll da sein und in der Sehnsucht im neutestamentlichen Brief, wo immer sagt, Jesus, komm bald. Das ist etwas, das irgendwo auch soll in uns sein soll. Ich habe gemerkt, ich wollte zuerst nicht alle vier Themenblöcke, die ich vorher aufgezählt habe, reinnehmen, weil ich das Gefühl hatte, es wird einfach zu lang. Und ich habe wirklich vorgekommen, nicht zu lang predigen. Und gleich habe ich gemerkt, ich kann gar nicht auch etwas rausnehmen, weil das ist alles so miteinander verbunden. Wenn ich etwas streiche, ist es komisch, das kommt ja gleich dem anderen wieder vor. Und darum habe ich gedacht, ich mache alle vier, ich mache sie einfach ein bisschen kürzer. Und gleich habe ich gemerkt, wenn ich wieder etwas gecheckt habe, sind wieder neue Fragen entstanden. Also es ist wirklich recht spannend, aber schlussendlich finde ich, genau noch schon eine Frage, beispielsweise ein Punkt, ein kleiner Punkt, wo aber match entscheidend ist. Tut man die Gemeinde, wenn es über die Gemeinde ist, tut man die Gemeinde als also die Christen einfach und Israel zusammennehmen, einfach die Gläubigen. Oder ist Israel gesondert von der christlichen Gemeinde? Sehr viele Ausleger machen das. Sie sagen, in der Offenbarung geht sehr vieles um Israel. Es ist wie zwei Teile. Man hat Israel und man hat die Gemeinde. Und das kann man natürlich so sehen, man kann es aber auch anders sehen. Und das tut die ganze Auslegung komplett verändern, je nachdem, über gewisse Sachen. Und Wilfried Balke, der Autor von dem Offenbarungsbüchli, er tut auch sagen, das ist so ein entscheidender Punkt, nur schon das Detail. Und er glaubt auch, dass es zwei Blöcke sind, dass in der Offenbarung vieles nur auf Israel fokussiert ist und gewisse Sachen auf uns. Aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe, wie gesagt, anders gesehen. Ich habe es gut gefunden, wie es der Balke jetzt abgebrochen hat und orientiere mich an ihm. Genau, ich wollte gerade starten. Vielleicht noch ganz kurz die Übersicht, dass man es sieht. Genau, ist auch alles schon gesagt worden als Überding. Da wollte ich gerade starten mit dem 1000-jährigen Reich. Der erste Punkt. 1000-jährige Reich ist für mich ein symbolisches Reich. Und zwar sind die 1000 Jahre aus meiner Sicht symbolisch zu verstehen, weil die Offenbarung sehr vieles symbolisch zu verstehen ist im Grundkontext. Zum Beispiel nur schon der Umstand ist, du kannst die Offenbarung nicht einfach so lesen, vom Kapitel 1 bis 21, aber der 22, und das ist einfach genau in so einer Reihenfolge. Die Offenbarung ist nicht chronologisch aufgebaut. Es ist komplexer. Also der Anfang stimmt, finde ich, mit dem Sendschreiben. Und auch der Schluss stimmt mit dem Himmel. Aber zwischendurch ist es nicht einfach chronologisch, wenn man kann sagen, ab Kapitel 4 fängt es an und dann geht es los. Das ist eben noch komplexer. Es ist nicht chronologisch, es ist sehr viel Symbolik in der Offenbarung vergraben. Und das ist einerseits spannend und andererseits generiert, dass es x YouTube-Clips gibt, wo die Leute mega viel Zeug hineinschreiben und sagen, okay, das finde ich jetzt doch sehr abenteuerliche Auslegung, aber man kann es so sehen. Dann Punkt 2 ist für mich, meine Meinung, das 1000-jährige Reich läuft bereits. Es tickt bereits. Ich glaube, dass das 1000-jährige Reich bereits mit Jesus Tod und der Verstehung angefangen hat. Und erst mit der Entrückung oder mit Jesus Wiederkunft enden wird. Wahrscheinlich mit Jesus Wiederkunft. Und da können wir gerade früh von dieser Predigt einen gewissen Ablauf rein, so einen Gesamtablauf. Das habt ihr da nicht auf der Multimedia, dass ihr wirklich da anschaut. Genau, wunderbar von meiner Frau aufgezeichnet. Und zwar, aus meiner Sicht glaube ich, dass mit Jesus Tod und Verstehung hat das symbolische 1000-jährige Reich angefangen. Da sind wir jetzt momentan in der aktuellen Zeit. Wir haben noch die Wehen aufgeschrieben, weil die Offenbarung schreibt schon, dass die Wehen immer mehr werden zunehmen. Und ich meine, es ist immer subjektiv, wenn man das Gefühl hat, es wird immer schlimmer oder nicht. Das ist unterschiedlich, mit wem man redet, tendenziell eher schon. Und dass die Wehen werden zunehmen, je näher alles kommt. Dann wird Entrückung passieren. Dann glaube ich, genau, dass wir Christen entrückt werden, dann kommt Trübsal, ich erkläre nach nachher Entrückung dann noch mehr, dann kommt Trübsal, in dieser Zeit wirkt der Antichrist, und zwar relativ heftig. Dann kommt die Wiederkunft von Jesus, es kommt Gericht, es kommt Ewigkeit mit Himmel oder Hölle. Genau, klar, dass man mal so stehen, das ist meine Meinung, oder das, was ich mit Joel abgebrochen habe, das mein Gefühl habe, das ist der grobe Ablauf, ganz einfach abgebrochen. Jetzt aber ist natürlich die Frage, wieso ist das tausendjährige Reich, wieso ist das symbolisch zu verstehen? Man kann es nämlich auch anders sehen. Man kann auch davon ausgehen, dass natürlich das da noch nicht angefangen hat und das tausendjährige Reich ganz am Schluss kommt, nach Jesus Wiederkunft und vor dem Gericht. Jetzt, wieso ist das tausendjährige Reich, wie gesagt, du hast schon gesagt, es ist die, der erste Punkt von dem ist, es ist eine starke Symbolik der Offenbarung, das nochmal wiederholend. Aber ich möchte ein Beispiel geben, und zwar gibt es in der Offenbarung gibt's 7 Zornschalen, 7 Posaunen und 7 Siegel. Jetzt kann man nicht einfach, also man kann natürlich schon einfach sagen, es sind gerade einfach 21 Sachen, die da kommen. 21 Gerichte oder Warnungen oder was es dann auch immer ist. Aber es ist schon noch spannend, dass erstmals Zahl 7 und Zahl 3 ist. Beide Zahlen haben im Judentum eine starke Bedeutung. Ist die 7 zum Beispiel, die Vollkommenheit ist. 3, die auch sehr zentral ist für Vollkommenheit, nur schon die Trinität. Also entweder glaubt man, es sind wirklich 21 Sachen, die dann gar kommen, und das kann sein. Aber es kann auch sein, dass es ein Schlüssel ist, um zu zeigen, es wird einfach alles kommen. Was immer auch Gott sagt, es wird kommen. Und das Gericht wird in der vollen Fülle kommen. In der vollen Ernsthaftigkeit. Ob das 21 sind oder nicht, das ist die Frage. Kann man so sehen? Man kann es aber so sehen, dass man das Gefühl hat, es ist symbolisch gemeint, dass Gott wird das, was er seit eh und je vorgegeben hat, wird er durchziehen. Und das, was er bereit ist, zuzulassen, was geht in der Welt, ist er bereit, zuzulassen. Dann, was auffällt über das tausendjährige Reich, es ist kaum ein Thema in der Bibel. Das tausendjährige Reich kommt ein einziges Mal vor, und das ist die Offenbarung im 20. Kapitel. Wenn es nicht ein symbolisches Reich wäre, wenn es wirklich ein reales Reich wäre, wo wir mittendrin wären, dann glaube ich, dass die Bibel mehr darüber geschrieben hat, mehr darauf hingewiesen hat, mehr gewarnt hat, mehr etwas darüber gesagt hat. Und der dritte Punkt ist, für mich persönlich oder für Joel auch, für uns beide, passt, wie, es ist für uns wie komisch, wenn zwischen der Wiederkunft Jesus nicht dann das Gericht und dann die Ewigkeit kommt. Weil für mich ist wie die Wiederkunft von Jesus wie so der Schlusspunkt. Es geht vieles ab, es geht Herd zu und her in dieser ganzen Zeit. Aber wenn Jesus in Herrlichkeit kommt, wenn er das zweite Mal kommt, weil er ist ja schon mal gekommen, wenn er in seine Herrlichkeit kommt, dann wird er trennen. Dann wird er die sich nach ihm gesehnt haben, zu sich nehmen. Und er wird die ihn abgelehnt haben, dann halt sich selber überlassen. Also macht wie nicht Sinn, wenn dann nachher gleich nochmal 1000 Jahre sind, wo man dann wörtlich versteht oft. Und dann ist noch ein Kampf und ein Zeug und eine Diskussion und weiss ich was. Wie gesagt, ich glaube, dass das 1000-jährige Reich jetzt schon läuft und dass es mit Tod und Verstehung angefangen hat und dass es nicht wörtlich zu verstehen ist, weil die Offenbarung nicht alles wörtlich verstehen darf. Das ist die Sicht von Joel und von mir. Man kann es anders sehen, ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn ihr es anders seht. Ich habe das mega gerne, Diskussionen. Was aber klar ist, ich sage es nochmal, Gott ist auf dem Thron und das ist das Bild. Symbolisch oder nicht, er ist da. Und ganz, ganz wichtiger Punkt. Apropos Diskussionen, ich habe es spannend gefunden, ich habe erfahren, dass da eine kleine Gruppe, wir haben ja noch zwei, eine davon, hat der Frühling sich über die Offenbarung das Thema gehabt. Und ich habe das mega spannend gefunden, dass da das Thema auch mal aufgegriffen worden ist, weil es, wie gesagt, das Thema ist, wo es eher ein bisschen links liegen gelassen worden ist. Ich habe auch Unterlagen von ihnen bekommen, die ich ein bisschen reingeschaut habe. Und ja, ich finde das mega spannend. Und es geht spannend weiter, weil jetzt kommen wir wirklich so zum Mittelteil, zu den beiden Brücken, Trübsal und Antichrist. Ich habe die zusammengenommen, weil in dieser Zeit, sie sind so eng miteinander verzahnt, ich kann sie nicht einfach voneinander trennen. Weil in der Trübsal wird der Antichrist wirken. Und zwar, Fakt 1 zu der Trübsal ist, sie ist real. Es gibt sie. Es gibt x Bibelstellen, durch alle Bücher durch. Und ich meine, wenn nur jemand etwas schreibt, ist das eine. Das heisst nicht, dass es nicht stimmt, im Gegenteil. Aber wenn mehrere Propheten oder Leute über etwas schreiben, tut schon die Authentizität natürlich extrem verstärken. Sie dauern 7 Jahre und die 7 Jahre sind in 2 Hälften geteilt. Und einmal 3,5 Jahre und die zweite auch wieder 3,5 Jahre. Und die zweite Hälfte, die ist extrem viel krasser schon. Die erste Hälfte ist schon krass, aber die zweite wird noch extremer sein. Vielleicht, um das ganz einfach abbrechen, für mich als Fußballfan, ein Fußballmatch hat zwei Hälften. Meistens ist in der ersten Halbzeit so ein bisschen ein Abtasten, ein bisschen das müde Kicken. Und in der zweiten Halbzeit geht es ab, oder? Genau, man geht zum FC Schattdorf oder so, oder? Aber hauptsächlich, man gewinnt dann, oder? Aber auf jeden Fall, die zweite Hälfte hat es in sich, aber nicht in positiver Hinsicht. Und ich glaube, dass diese 7 Jahre sind wörtlich zu verstehen. Dass es wirklich 7 Jahre sind. Weil sie mehrfach aufgegriffen werden, die 1260 Tage. Aber ich sage auch wieder, ich würde das nicht unterschreiben. Es ist einfach so, nehme ich das wahr. Ich werde nachher einen Punkt dazu haben, wieso ich glaube, dass es wirklich wörtlich 7 Jahre sind und nicht einfach 70 oder 7 Tage oder was weiß ich wie lange, oder? Der zweite Fakt ist über Trübsal, es ist die grösste Kopie aller Zeiten in dieser Trübsal. Was passiert dort? In der Trübsal wird die Dreieinigkeit vom Bösen regieren auf dieser Welt. Das ist Satan, das ist der Antichrist und das ist Tier. Und das ist ja nichts Neues, einfach, dass der Teufel nicht etwas erschaffen kann. Er kann aber etwas, was da ist, verzerren, kopieren und schlecht machen. So mit allem, wo Gott erschafft, zum Guten, wo man aber zum Schlechten kann pervertieren und kann verzerren. Und es ist schon noch spannend, dass es genau wieder 3 Sachen sind. Und genau, wo einfach eine Kopie wird sein davon, nichts Neues macht, sondern einfach etwas nimmt, was Gott gut gemacht hat und verzerrt. Dann, was auch passieren wird in der Trübsalzeit, wird die grösste Irreführung aller Zeiten stattfinden. Der Antichrist wird ganz grosse Wunder, er wird Zeichen und Wunder können machen und die Leute werden staunen. Sie werden sagen, wie ist das nur möglich? Sie werden ihn in der Konsequenz als Gott anbeten. Was er seit eh und je auf die Fahne geschrieben hat. Er will anbeten, Antichristus, also gegenüber dem Christus. Er wird auch Christus lügnen. Er wird Gott lügnen. Der Balki geht auch davon aus, dass viele Juden, nicht alle, aber doch recht viele Juden, ihn auch als den lang ersehnten Messias anbeten werden. Und das ist insofern tragisch, dass eigentlich Jesus der Messias ist, wo einige Leute angenommen haben, aber nicht alle leider. Aber er wird so grosse Wunder machen, sie werden ihn als Messias sehen, was darauf schliessen lässt, dass man annimmt, dass der Antichrist jüdischer Herkunft wird sein. Ist auch wieder Spekulation, aber wird es in diesem Zusammenhang noch Sinn machen. Auf jeden Fall, der Antichrist wird ein Standbild zum Leben erwecken und das wird ein Tier genannt. Was das Standbild ist, da könnte ich euch noch schon eine halbe Stunde reden, was da alles für Auslegungen gibt. Möchte ich euch verschonen davon, könnt ihr es selber auch noch nachlesen. Aber auf jeden Fall, er wird etwas zum Leben erwecken und es wird können reden und es wird etwas einfach zum Leben erweckt dann. Und die Leute werden im Volk das auch anbeten. Und wer das Standbild nicht auch anbetet, so wie der Antichrist wahrscheinlich auch, der wird verfolgt. Der wird gestraft. Also es ist wirklich recht krass. Und was mir noch eingefallen ist über die Anbetung von dem Standbild, dass der Heilige Geist erschlummert jeden Mensch. Wenn man zu Gott findet, wird er aktiviert und er fängt uns mit uns an, auch zu reden und zu kommunizieren und alles. Und auch sogar das Tier, das mich dann die Rolle vom Heiligen Geist annimmt. Sobald du ein Ja hast zu Gott und Beziehung startest, ist der Heilige Geist in dir aktiv und vorher ist er noch nicht aktiv. Also wie gesagt, es ist durch eine ganz perfide Kopie, verzerrt, ist das Schlechteste, was passiert. Der Winfried Balke fasst das kurz und tragisch zusammen. Er sagt, jene, die zuvor die Wahrheit des Evangeliums abgelehnt haben, werden die Lügen des Antichristen annehmen. Also eine grosse, schwere, notvolle Zeit. Jetzt aber, es geht nicht nur schlecht in dieser Zeit. Egal wie schlimm die Umstände sind, in der gesamten Offenbarung. Es gibt immer wieder Hoffnung. Es gibt immer wieder Rettung. Es gibt immer wieder Gnade. Selbst in der Trübsal finden die Leute immer wieder zu Gott. Aber sie werden so verfolgt wie nie zuvor. Ich meine, schon heute werden so viele Christen verfolgt. Das ist teilweise herzzerreissend. Aber was in der Trübsal wird abgehen, das wird alles einmal toppen, leider. Der Preis wird extrem hoch sein, sich wirklich als Christ zu outen. Und der letzte Fakt ist, dass Gott die Zeit verkürzt. Dass Gott sagt, ich kann es nicht ewig machen, weil das wird einfach die Menschen, das wird einfach zu much sein. Wahrscheinlich in Bezug auf das Böse. Das Böse dann einfach wird zu gross werden. Oder vor allem in Bezug auf die Leute, eben, die dann Gott annehmen in dieser Zeit und die so darunter kommen, dass er ihnen das Leben auch noch verkürzt. Er wird es verkürzen. Und dann glaube ich, dass es dann wirklich nicht wird 70 oder 700 Jahre oder 1000 Jahre oder so sein. Und ich glaube, das ist mir mit 7 Jahren, 7 Jahre ist gleich schon relativ lang, wenn es einem nicht gut geht, definitiv. Genau. Jetzt, ich habe aber vorher angedeutet, dass ich glaube, dass wir Christen da nicht werden dabei sein. Und dann kommen wir mittendrin kommen die Entrückung. Was ist die Entrückung? Ich habe noch ein spannendes Detail gefunden, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber mir ist die Geschichte mal gesagt worden, dass bei amerikanischen Fluggesellschaften, ich glaube bei der American Airline, dass nicht zwei gläubige Piloten dürfen miteinander das Flugzeug fliegen. Falls sie davon ausgehen, dass plötzlich Christen entrückt werden. Und ich weiß, ob es heute immer noch so ist, aber ich finde das noch krass. Ich finde es noch relativ endzeitfokussiert von ihnen und vorbereitet, also sie sind bereit, oder? Noch mehr als der Damian? Nein, ich kann jetzt nicht vergleichen. Aber ich finde es wirklich stark, ich finde es wirklich krass. Genau, ist noch krass, ist dann, ja, musst du duschen, oder? Auf jeden Fall, wann werden wir Christen entrückt? Es gibt drei Varianten. Erstens, wir werden die gesamte Trübsal miterleben. Alle 7 Jahre. Der zweite Punkt ist, wir werden in der Hälfte, also bevor es so richtig kocht, werden wir rausnehmen. Aber so die erste Vorgeschmack, so die erste Hälfte, dort sind wir aber schon noch dabei. Und die letzte Auslegung, die der Winfried Balken beispielsweise sieht, oder Joel und ich sehen, ist, dass wir vor der Trübsal, kurz vorher, werden entrückt werden. Jetzt, wieso gehe ich davon aus? Wieso gehen wir davon aus, dass es so wird sein? Der erste Punkt ist, dass die Betonung bezüglich auf Trübsal auf Israel gelegt ist. Und zwar sagt Jesaja, es ist Trübsal für den Jakob bestimmt. Und Jakob ist ein Bild für die Juden. Es gibt ein spannendes Sinnbild, das dann reingebracht wird. Und zwar das Sinnbild vom Henoch und vom Noah. Beide haben in der Zeit gelebt, vor der Sintflut, kurz bevor das Gericht gekommen ist. Gott hat den Henoch aus welchem Grund auch immer entrückt zu sich. Er hat die Sintflut nicht miterleben müssen. Der Noah hat die Sintflut miterlebt. Er hat dann die Arche gebaut und seine Familie gerettet. Und klar, es ist ein Sinnbild, es ist nicht einfach, dass ein 1:1 so übertragbar ist, aber ich finde es ein passendes Sinnbild, dass einer hat er entrückt vor dem Leiden, wo dann das Wasser und alles gebracht hat, und all den Tod natürlich, von Tieren und von Menschen. Aber Noah hat er durchs Gericht durchgetragen, aber er ist gleich bewahrt worden natürlich. Aber einer war dabei und einer ist schon vorher entrückt worden. Der zweite Punkt ist, dass Jesus betont in den Sendschreiben, du wirst bewahrt werden in der Stunde vor der Versuchung. Und ich habe schon angetönt, dass die Trübsalzeit wird die grösste Irreführung sein. Viele werden vielleicht auch gar nicht merken, dass sie verführt worden sind. Aber die es dann merken, wachen auf und kehren um. Und das heisst vor, Betonung auf vor, werden vor der Versuchung entrückt werden. Der dritte Punkt ist, Betonung in der Bibel selber. Wenn in der Bibel von Entrückung geredet wird, kommt Trübsal dabei nicht vor. Es sind die zwei Punkte, es ist nicht zusammenhängend. Und nur schon ein Beispiel, im Offenbarung 1-3, also in den Sendschreiben, kommt das Wort Versammlung 17 Mal vor. Versammlung ist ein Bild für die Kirche Also nicht für die Juden, sondern für die Kirche damals, die noch losgelöst waren davon. Bis zum Kapitel 20 kommt das nie mehr vor. Und ich schlussfolgere, und ich glaube, oder wir glauben, dass das Allermeiste, was in der Offenbarung geschrieben ist, sich auf die 7 Jahre von der Trübsal vom Antichrist betont. Das ist eine Auslegungssache, kann man anders sehen. Aber es ist spannend, dass in diesem ganzen Mittelblock, in diesem grossen, langen Mittelblock, kommt die Gemeinde nicht vor. Sie wird nicht erwähnt, nicht einmal. Israel wird erwähnt, mehrfach, aber nicht die Gemeinde an sich. Und der vierte Punkt ist die Betonung auf den christlichen Rückzug. Wenn man ja gegenwärtig hält der Heilige Geist das Böse noch zurück, das schreibt der Paulus im Thessalonicher Brief. Wenn Christen entrückt werden, damit auch der Geist von ihnen mit entrückt, ist das Feld offen, dass die teuflische Trinität wirklich wirken kann, und zwar ungehemmt. Es ist nicht so, dass der Geist völlig weg wäre, weil immer noch kommen die Leute zum Glauben. Weil Gnade ist immer da. Gott ist immer grösser, selbst in der grössten Krise. Aber gleich glaube ich, wenn dann irgendwie Millionen oder Milliarden, wer weiß wie viele Dinge, dass wir dann haben auf dieser Welt, wenn Millionen, Milliarden von Christen plötzlich weg sind, nicht mehr auf dieser Welt sind und ihren Einfluss geltend machen, ich glaube, dass es wieder Boden legt, dass das Böse ungehemmt wirken kann. Und dass so Sachen möglich sind, dass sie abbetet werden und wer nicht abbetet, wird verfolgt oder umgebracht. Das ist für mich eine logische Konsequenz, wenn dann das Gute wirklich weg ist. Wie gesagt, das sind so meine Gedanken dazu oder meine Auslegungen, wie wir sie zusammengefunden haben. Ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn ihr Sachen anders seht. Ich bin da sehr offen, ich finde das sehr spannend. Ich möchte aber abschliessen mit etwas emotionalerem oder etwas ermutigerem. Und zwar, wir haben den Ladies Lounge Clip gesehen und ich habe erzählt, dass der Start von der Ladies Lounge oder von der Frauenarbeit allgemein ist aus einem krassen Punkt entstanden. Und zwar bin ich momentan das Buch am Lesen von Leo Bicker, vom Chef vom ICF, Chef vom ICF Zürich. Und er ist gefragt worden, jetzt nach knapp über 20 Jahren als Pastor von so einer grossen Bewegung mit über 80 Kirchen und was sind 10'000 von Leuten, die Kirchen besuchen. Er sagt so, was ist dein grösster Fehler, den du gemacht hast in diesen über 20 Jahren? Und meistens bleibst du und sagst auch, vielleicht das. Und er schreibt, es kommt gerade aus der Pistole raus, das ist die Zeit mit dem G12. G12 ist ein Jüngerschaftsmodell aus Südamerika, das in Kolumbien enorm funktioniert hat. Und es ist ja oft so, dass wenn irgendwo etwas funktioniert, man versucht es dann in seine Gegend reinzunehmen und manchmal klappt es und sehr oft klappt es dann einfach nicht, weil es ganz andere Gegebenheiten sind. Das G12 lebt davon, dass jede Person dann zweimal in der Woche einen Abend besucht. Einmal ist er ein Mitglied, jemand leitet das und damit wird angeleitet, wird bejüngert. Aber jeder von ihnen wird herausgefordert, selber eine Gruppe zu suchen, selber 11 Leute zu suchen, wo man dann wieder weiter jüngern kann. Und die macht dann immer so weiter, oder? Und auf jeden Fall, er hat das spannend gefunden, er hat gemerkt, das ist das, was wir im ICF Zürich jetzt genau brauchen. Weil das ist also vor fast 20 Jahren, das ist die Anfangszeit vom ICF, sie sind gewachsen ohne Ende. Und ich bin dort auch am Abend gegangen, und ich habe das Gefühl, es sind immer größere Räumlichkeiten, es immer mehr Leute gehabt. Sie haben sich praktisch jährlich verdoppelt. Sie sind in kurzer Zeit von 80, 100 Leuten irgendwie auf mehrere hundert Leute angewachsen. Und wenn du so schnell wachst, hast du einerseits Freude, aber andererseits weißt du, die Strukturen kommen fast nicht mehr nachher, zwischenmenschlich wird es schwierig, man kennt einander kaum nicht mehr. Und er hat gesagt, wir brauchen unbedingt ein Tool, wo die Leute zusammenkommen, wo die Leute untereinander sind. Wir haben grosse Gottesdienste, man braucht aber kleine Gruppen. Und er denkt, hey, mal, das G12, das ist super. Das G12 war von Anfang an auf einem schweren Stand gewesen. Erstes Mal ist es von den Ressourcen her natürlich krass, 2 Abende in der Woche. Und dann hast du gleich noch Bandprobe und Proben, sonst weiss ich was alles. Und zweitens der Druck, dass jeder, unabhängig von der Begabung, vom Wunsch, von der Ressource, von der Möglichkeit, jeder hat die Erwartung, du müsstest eigentlich auch leiten. Und es ist nicht verkehrt, eine gewisse Spannung aufbauen und sagen, hey, du könntest eigentlich mehr, als du machst. Aber wenn wirklich der Druck kommt, hey, ich müsste eigentlich eine Gruppe leiten von 12 Leuten. Jeder von uns müsste es machen. Das kann too much sein und es ist too much geworden. Und die Leute haben rebelliert, haben gesagt, wir wollen das nicht, das ist too much. Und am Anfang, ich kann mir gut vorstellen als Pastor, denkt man, nein, wenn wir jetzt auf die Zähne beissen, das ist schon gut, das ist ein Preis am Anfang, wenn die Leute sagen und kritisieren und alles. Es sind mehrere hundert Leute gegangen. Es sind langjährige Werkbeleiter gegangen. Leute, die wir von Anfang an dabei waren, bis sie gemerkt haben, hey, wir verrennen uns. Wir müssen uns eingestehen, wir haben es falsch gewählt, wir haben das Gefühl, wir können etwas kopieren in unsere Zeit. Es war gut gemeint, weil der Wille war gut gemeint. Man wollte es wirklich verkleinern, man wollte es persönlicher machen, aber man hat sich verrennt. Und er hat gesagt, sie haben mehrere Jahre gebraucht, um das wirklich wieder rauszubringen und um die Leute wieder zurückgewinnen oder um neue Leute zu gewinnen, um auch zahlenmässig wieder im gleichen Stand zu kommen, wie sie dort hatten. Aber das Gute ist, wann kommt das Gute, oder? Das Gute ist, dass aus dem heraus ein Frauenabend entstanden ist, weil die Frauen durch das G12 in eine Verantwortung gezogen worden sind, die sie vorher nicht hatten. Plötzlich haben sie auch mit Gruppen geleitet, haben sie mitgewirkt und haben gesagt, wir wollen das nicht wieder zurück ins alte Modell, wo wir jetzt vielleicht nicht so viel zu sagen hatten. Wir haben die Verantwortung übernommen, es ist vielleicht Chefs gegangen, aber wir wollen weiterhin Verantwortung übernehmen. Und aus dem heraus, aus diesen ganzen Trümmern, die das hinterlassen hat am Anfang gerade in dieser Zeit, ist eine Frauenarbeit entstanden, wo sich durch die Ladies Lounge, ist das Grösste, das Sichtbarste. Aber viele soziale Sachen, viele andere praktische Tools, viele Treffen aller Art. Das wäre ohne das G12-Modell, wo sie gemerkt haben, sie sind gescheitert daran, es ist too much gewesen, es ist zu viel gewesen. Aber ohne das gibt es die ganze Frauenarbeit nicht. Und das ist ein so ein starker Zweig geworden im ISF Movement. Und es gibt vier Standorte, wo die Ladies Lounge durchgeführt werden, die ganze Welt verteilt, mit jeweils über 1000 Leuten. Alle vier Standorte. Und es wächst immer weiter. Egal, wie etwas kann in die Hose gehen, egal, wenn man sich verrennt, in eine Sackgasse geht, es ist immer wieder so möglich, dass genau aus dem aus etwas Wunderbares passiert. So oft funktioniert Gott genau so. Egal, wie etwas zerbricht oder zerbrechen kann. Gott will und wird immer wieder das Beste machen aus dem, was wir ihm angeben und anlegen. Die Band wird jetzt ein instrumentales Lied spielen. Und es ist einfach so ein bisschen gedacht, dass du kannst Predigt setzen lassen. Du kannst aber auch auf Gott hören, kannst für dich beten. Und nachher werde ich noch mal zum Abschluss noch beten. Und noch im zweiten Teil vom Morgen reinkommen.